Mann, 25 Goal in 5 Spielen und das Ganze noch ungerecht verteilt. Ja, so war die 9. Runde von der Super League. Wir nehmen die einzelnen Spiele auseinander, besprechen jedes Goal und da gibt es einiges dazu für uns. Zum Abschluss geht es um etwas sehr Wichtiges, um Beziehung. Und wir sind nicht ein Beziehungspodcast, aber trotzdem reden wir über die Beziehung auf dem Feld. Zwar zwischen Schiedsrichter und Spieler. Wir reden darüber, wie sich die entwickelt hat und wie wir vielleicht finden, dass die ein bisschen harmonischer könnte sein. Ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Spass bei der Episode. Let's go!
Wir sind wieder da und ausnahmsweise komplett sind alle drei wow. Am Start.
Aber international sind wir heute. Schwer international. Richtig Fabio international. In España.
Ja, und eben, das Wetter ist ja, wie man mal sagt, bei euch nicht so schön. Hier in Mallorca hat es jetzt auch den ganzen Tag ein bisschen geregnet, von dem her.
Hey, bei uns hat es nicht geregnet, also.
Bei uns ist es trocken. Es ist einfach etwa 20 Grad kühler wahrscheinlich als bei euch.
Aber gut.
Aber Oli, du bist ja da gewesen am Wochenende, oder?
Ja, ich habe jetzt, also wo ich gegangen bin, ist noch schön Wetter gewesen.
Ja, das mitgenommen, hast du gemerkt?
Ja. Muss trockenes Wetter, ja. Aber es ist sehr, sehr schön gewesen.
Mich nimmt es nur das Wunder, vielleicht auch Zuschauer sind ihr im, Zuhören, ja, genau. Schauer gibt es noch nicht zu viel. Schauer gibt es nur beim Fabio aktuell. Sind ihr im schönen, wunderschönen Teil von Malle gewesen oder im eimersaufenden Teil?
Wir sind, glaube ich, im schönen Teil gewesen, würde ich jetzt
sagen. Wir haben nur Gava gesoffen.
Ah, scheiße.
Was alles sagt, dass wir nicht in dem Bereich sind.
Sehr schön.
Aber Mallorca ist ja eine wunderschöne Insel.
Ja, eben, es sind ein kleiner Teil, der mega nervt.
Ja, wenn man dort ist, nervt er, glaube ich. Oder bist du schon mal da gewesen?
Nein.
Okay.
Ich kenne es nur aus Erzählungen.
Ja, und wie man ja so schön sagt, Malle ist ja leider nur einisch im Jahr. Und ja, Ferien. Mitbringsel. Überleitung. Sensationell wieder einmal.
Wunderschön.
Was habt ihr mitgenommen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wer will da? Ja. Adi. Ich glaube, Adi. Der strahlt
ja
schön.
Adi macht
auch. Ah, das ist doch schön, ja. Ihr dürft noch mitbestimmen. Ihr dürft zwischen zwei wählen, wenn der eins, wo hässig ist oder ein Fun Fact.
Ich habe schon hässig. Bring du
Fun. Ah, ist gut. Ist das auch für dich okay, in dem Fall Fabio?
Tipptopp.
Ja, ich habe... So lustig ist er nicht, aber es ist ein kleiner Fun-Fact. Am Wochenende hat Atletico Madrid, die ich supporte in Spanien, passt gerade halt zu Spanien noch.
Wir sind mega spanisch unterwegs.
Sind sehr spanisch unterwegs. Hat gegen Barcelona gespielt, hat auch gewonnen. Der Fun-Fact dabei ist, es haben schon dreimal jetzt Stürmer von Barcelona zu Atletico gewechselt. Und jedes Mal, wenn das passiert ist, ist Atletico auch Meister geworden. Im 2013-14 war David Villa, sind sie Meister geworden. Letztes Jahr Luis Suarez. Und das Jahr wieder Antoine Griezmann ist zurück zu Atletico. Also ich bin jetzt eigentlich safe, oder, dass Atletico das Jahr auch Meister wird. Das ist der kleine Fun.
Also sie könnten auch aufhören, Fußball spielen?
Eigentlich schon, ja. Oder wie du würdest sagen, sie haben wahrscheinlich schon aufgehört, Fußball spielen, oder? Weil du das nicht kannst anschauen kannst.
Also,
sie glaube auch eher.
Das ist gestorben für mich, das Jahr zum Zuschauen.
Sie aber auch eher ein dürftiges Spiel gewesen, habe ich gehört. Atletico gegen Barca.
Ja, das ist leider so, ja. Ja, Oli, was
ja,
hast du?
Ja, das ist wunderbar, die Überleitung. Ich nehme gerade den Schuh gerade auf von Barca und Real und ein paar andere grossen Mannschaften, die im frühen Jahr die grandiose Idee hatten, lass uns eine Super League machen. Ich habe geschaut, wie man das in der Schweiz macht mit so einer Super League. Nein, sie haben natürlich eine richtige Super League machen und haben dann gedacht, dass das jetzt eine Bombenidee. Wie wir alle wissen, ist die Resonanz eher bescheiden gewesen. Wir hätten das auch gerade wieder irgendwo gekübelt und die UEFA ist natürlich, ja, begründeterweise sauer geworden, hat da mit den schlimmsten Sanktionen droht von Ausschluss aus der Champions League. Über mehrere Jahre ist da die Rede gewesen. Und man hat es jetzt auch richtig gegeben, diesen Mannschaften, vor allem denen drei, die am Schluss noch dabei gewesen sind. nicht. Es ist jetzt alles einfach
sogar
vergessen.
Sogar die Bus, oder, wo man angedroht hat, wo ja auch recht tief war, oder? Hat man jetzt noch okay?
Ja, richtig. Weil, was ist ein italienischer Anwalt? Irgendeiner hat ihn da gedroht und so. Und ja, also mit dem hat UEFA wie schlicht nicht können rechnen, dass jetzt da, dass die einen Anwalt nehmen. Also, das ist, hat natürlich die ganze, ja, alles durcheinander gebracht, die ganzen Pläne. Und jetzt ist es halt, ja, wir sind ja Freunde, oder?
Genau. Und sie brauchen sich alle gegenseitig.
Es geht ja nur um einen Fußball da. Genau. Nicht wahr?
Genau. Ist, ja. Ja, und wenn einer mal von uns.
Wenn man das Ganze mal noch so ein bisschen nüchtern betrachtet,
nüchtern.
Barca ist in der Champions League erfolglos, Real ist in der Champions League auch nicht wahnsinnig erfolgreich. Also, sie bestrafen sich momentan vielleicht einfach gerade ein bisschen selber.
Ja, sieht so aus. Sieht so aus. Und eben, ja. Wenn einer von uns mal einen Anwalt braucht, wissen wir, bei wem was wir müssen, einhängen oder bei den grossen Clubs. Die haben, glaube ich, relativ gute Leute. Ja, Fabio, was hast du aus dem Eimersaufen so als Highlight?
Ich wollte eigentlich den Match von RCD Mallorca schauen, aber es ist mir da irgendwas so etwas Komisches wie eine Hochzeit dazwischen gekommen.
Ei. Also hast du
komisch.
Was sogar bis auf Spanien oder also bis auf Mallorca gekommen ist, ist das wunderschöne Goal von Breel Embolo. Und der ist, glaube ich, wieder ein bisschen in Form, was sensationell gut ist. Kurz vor der Nazi-Pause ein bisschen Selbstvertrauen tanken, hat auch noch einen Assist gegeben. Zakaria hat einen Assist gegeben zum Embolo im Fallrückzieher im Spiel gegen Wolfsburg, wo Gladbach gewonnen hat. Und ja, es war einfach wieder mal so ein Goal zum Zungenschnalzen gewesen. Und man sagt mal, er kann es ja. Er macht nämlich die schwierigen und die einfachen nicht.
Ja, ja gut, das war ja auch lange verletzt gewesen, gell?
Genau.
Und sich aber schön zurückgemeldet.
Hat er jetzt das erste Mal wieder gespielt, oder?
Also ich glaube, das erste Mal von Anfang an. So, wenn ich das mitverfolgt habe. Aber, ja, nein, es gibt ja noch ein paar andere Schweizer Stürmer, die gut getroffen sind, aber ja, die sind leider nicht für die Nazi aufgeboten worden. Anderes Thema.
Ein paar davon einmal schon, oder?
Gut. Und ich würde sagen, ja, wenn wir schon von super Stürmer reden, dann passt doch das ganz, ganz gut zu der Überleitung zu der nächsten Runde. Runde 9 von der Super League. Ja, heftige 25 Goal in 5 Spielen. 5 Goal pro Spiel. Und ich habe nachgeschaut, 20 von diesen 25 Goals sind in der zweiten Hälfte passiert. Spricht nicht gerade so für Kondition der Teams. Oder eben doch gerade für Kondition von gewissen Teams. Ja, ich würde sagen, wir starten doch auch gerade mal so torreich und nehmen den ersten Match GC gegen St. Gallen. Was könnt ihr da uns dazu sagen? Es ist 5-2 ausgegangen für den Grasshopper Club, GC.
Also man kann ja auch grundsätzlich sagen, der Greenkeeper oder einfach so die Angestellten vom letzten Grundstadion haben ein recht freudiges Wochenende gehabt und wie du sagst, hat ja angefangen mit GC gegen St. Gallen und der Sene ist auch.
Mhm. Kann man so sagen, ja.
Richtig. Und ich meine, ich habe so das 1-0 anschaut, 9. Minute, der blöde Ballverlust und der hat 2 Pässe gebraucht und da ist der Sene durch gewesen. Das finde ich allgemein recht spannend, da geht es. Sie spielen relativ schnörkellos, einfach führen in die Tiefe und dann rennt einer und es ist ein paar Gole so passiert und der Sene ist ja prädestiniert für die fußballerische Art.
Aber
für mich ein bisschen ähnlich wie ein Sisse im FCZ. Vor und innen straight geht, nimmt Tempo und überfordert Abwehr.
Richtig, aber man muss natürlich einfach wie auch sagen, St. Gallen macht St. Gallen Sachen. Also man weiss um die Stärke von GC und man weiss noch nach 9 Minuten im fremden Stadion und der hinterste, es ist nur ein Mann von St. Gallen ist beim Anspielkreis gewesen und alles andere ist weiter vorne gewesen und sie sind 1-2 schlussendlich gewesen. Und wie gesagt, das kann GC. Und dann, wenn man sie so einlädt, dann machen sie es eben auch meistens oder häufig. Und grosser, also natürlich, schmälert gar nicht vom Sene.
Nein,
aber
gar nicht. Das war auch schön abgeschlossen gewesen. Aber man muss schon auch sagen, eben das, was du angesprochen hast, ich habe das dann für so ein bisschen das Fazit dann auch von der Runde, weil es nicht nur in dem Spiel vorkommt. Aber was ich auch muss sagen, wirklich der eine Pass, der ist irgendwie, hat eigentlich alle St. Galler bis auf einen, der der höchste Mittellinie gestanden ist, überspielt. Und nachher, ja, überspielt man den halt auch, weil er einfach schneller, weil der Sene schneller ist. Ja, also das ist nicht Super League-würdig.
Nein, auch wenn man kann sagen, also auch wenn man weiterhin St. Gallen darf zugutehalten, dass sie nach dem Goal nicht zurückgesteckt hat, sondern Chancen gehabt haben, die aber dann nicht haben können verwerten. Du einmal auf den Schubert von rechts im Strafraum. Und dann ist aber ziemlich schnell erst das 2-0 gekommen. Und das ist wieder so ein schnörkelloser Angriff gewesen.
Genau, wieder ein Umschaltmoment, wo GC extrem gut. Bin ich ganz sicher, ob es Offside war.
Ja, es war eng gewesen, aber was mir viel mehr aufgefallen ist, ist, wie GC umgeschaltet hat. Du hast ja häufig schaltest du dann um und dann hast du einen Stürmer und eine zweite Person, die relativ in dem Sinne eine Nähe mitläuft, aber sie sind wirklich auf die ganze Spielbreite sind sie vorgerückt und das hat die Viererabwehr von St. Gallen, die eh schon hoch aufgerückt ist, komplett auseinandergezogen und da sind eben grosse Lücken zwischen denen entstanden und dort hat der Seni nachher durch können, weil er einfach schneller ist. Einerseits ist er sonst schon schnell und ein Stürmer in der Vorwärtsbewegung, das haben wir auch schon diskutiert, hat meistens Vorteil. Und eben, gerade wenn's dann, wenn du noch ein Drittel vom Spielfeld vor dir hast.
Ja. Aber man muss auch dort sagen, oder weder der Pusic, der den Steilpass auf den Seni spielt, noch der Seni selber, der nachher den Querpass in die Mitte spielt, noch der Bonatini, der nachher abschließt auf Spitzenwinkel, hat keinen einen Gegenspieler gehabt. Also, oder keinen, der ein bisschen Druck gemacht hat. Das ist, also, es muss einem ein bisschen Sorgen machen, ehrlich gesagt. Also, klar kann man, Zonendecken, oder? Aber das ist, glaube ich, nicht die Idee von Zonendeckung, dass man nie am Mann ist.
Nein, aber sie haben auch den Kopf nicht in den Sand gesteckt und weitergemacht, trotzdem, dass sie 2-0 hinten gewesen sind. Und das Goal von Blüchinger ist ja quasi in Mittelstürmer-Manier passiert. Den machst du auch nicht besser.
Jetzt hat er den Kopf nicht in den Sand gesteckt, hat er den Kopf
richtig,
genau
an den Ball. Perfekt getroffen nach dieser wunderschönen Flanke. Ja, und dann kommst du nochmal her und versuchst 2-1 und dann, was passiert?
Also, dort muss man vielleicht auch noch, also, wenn ich jetzt schon am Umemotzen bin über die Verteidigung, muss man vielleicht auch sagen, also, Lüchinger auch ohne Gegenspieler das Kopfball-Goal macht, wo der Totti Gomez irgendwie noch im Schilf steht und der Margreiter sich irgendwie rausgezogen hat.
Ja, wenn ein viel Goal passiert, ist das meistens nicht ein gutes Zeugnis für
die Nein, gar nicht, genau, eben drum, genau, ja.
Sind alle ein bisschen im Schilf gestanden in dem Spiel.
Ja, aber eben, da kommst du hin, oder? Und das.
Aber du hast ja, und dann nochmal, also, oder?
Ja.
Die sind ja nie wirklich aufgegeben, da kommt der Seni wieder und macht...
Ist eigentlich Kopie vom 1-0, nicht?
Ja.
Also, mega ähnlich, denke ich. Der Seni macht den Kopfball und spielt eigentlich so den Doppelpass mit dem Kawabe und geht auch wieder steil. Und auch dort, oder, Stergiou am Mittelkreis. Dort ist für mich, entweder hast du den Ball, oder hackst einfach einen ab und holst, ziehst das taktische Foul. Aber jemanden so lange an, ja. Sigi war einfach eine arme Sau gewesen, das muss man wirklich sagen.
Ja, dann war die Penalty zum 3-2.
Mhm. Ja, also.
Muss man, glaub, nicht diskutieren darüber.
Nein, ist noch lustig, wir haben vor ein paar Runden mal über das diskutiert, wo der Montero von Lausanne gegen Stocker genau etwas in die Richtung gemacht hat. Einfach nicht gesehen, dass jemand von hinten das Laufen kommt, reinhaut und...
Wird halt einfach konsequent pfiffen in unserer Liga. Und
ja. Ja.
Ja. Und dann sind noch zwei sehr, also ich habe mir auch notiert, zwei sehr einfache Goal passiert, wo halt, ja, wenn du aufmachst, kassierst und St. Gallen ist ja eh schon die Mannschaft, die ja nicht so diszipliniert in der Defensive steht.
Ja, also
dann machen sie ja noch mehr aufmachen und dann, ja.
Das musst du
ja
fast noch können.
Also dort muss ich sagen, das war noch geil gewesen, der Campagna, der reingekommen ist, der Stürmer, spielt ja auf den Seni und es sieht so aus, als würden sie einen Doppelpass spielen und der Kemp, der Außenverteidiger, läuft einfach mit dem Campagna gegen die Mitte rein und durch das ist die ganze Seite offen und aber dort haben sie wieder Maldeckung gespielt, vorher spielen sie mehr Zonendeckung. Ja, ich habe nicht so ganz verstanden, was das Konzept dahinter ist. Aber ja. Nachher schönes lange Eck geschossen, muss man schon sagen. So als Verteidiger ist das auch nicht normal.
Ja, und die Tendenzen von diesen zwei Teams sind, glaube ich, relativ klar, oder? Bei der einen geht es aufwärts, bei der anderen eher ein bisschen in die andere Richtung.
Ja.
Gut, ja, wenn wir vom Seni geredet haben, ich glaube, das wäre ein Mann, wo eins von den nächsten Teams, die jetzt drankommt, gut könnte brauchen, momentan. Nämlich Lausanne. Bei denen happert es auch ein bisschen. Und die haben in Lugano dürfen antreten im Süden und sind 2-0 verloren. Mhm. Oli, was sagst du dazu?
Was sage ich dazu? also Lausanne ist ja neben Luzern das Spiel, das Team, das noch nie gewonnen hat. Am Anfang war relativ wenig los gewesen. Lovric mal auf Lavanchy flanken mit dem Kopf, wo dann aber relativ ungefährlich war und dann mal so ein bisschen, ja, kleiner Applausmoment beim Fallrückzieher von Ouattara. Aber der war auch nicht wirklich irgendwie ein Problem gewesen, habe ich das Gefühl. Ja, es ist so ein bisschen, also die ganze erste Halbzeit, Abu Bakr wird im Strafraum angespielt, schießt aber dann direkt auf die Dia. Es sind so mehrere kleine Szenen gewesen. Lugano sicher stärker, der grösste Moment, also der grösste Teil davon. Aber ja, was habt ihr noch so gesehen in der ersten Halbzeit?
Also ich habe mir noch einen Botani-Pfostenschuss notiert.
Ja, recht geil. Langer Ball vom Sabatini. Der
Leih macht ja. Und
also richtig gegen Schluss von der Halbzeit.
Die Szene, die ich in der ersten Halbzeit die ich notiert habe. Der Rest ist so ein bisschen...
Ich habe noch vom Lovric einen Schlenzer, das Lattenkreuz, aber auch das eben halt so, ja, ist noch vorher gewesen, aber ja. Die grösste Chance hat es mich schon gedunkt, eben Abu Bakr hätte ein bisschen mehr können machen und nachher der schöne Pass vom Sabatini, von Botani, wo der Pfosten geht. Ist eigentlich alles richtig gemacht dort. Also, hat mich fast die
Chance gesehen. Ich glaube, über Abu Bakr müssen wir später nochmal reden.
Das müssen wir, ja.
Aber das wäre eigentlich ja dann für Lausanne nicht schlecht gewesen. Und nach der Halbzeit hat ja dann wirklich die erste Chance auch Lausanne gehört, genau.
Mhm.
Ich habe gemerkt, sie haben viel versucht, über die Flügel zu spielen. Sie haben mehr den Ballbesitz gehabt, der zweite, mehr versucht, über die Flügel zu spielen, über ihre Schnelle, die sie eigentlich haben. Und ja, und dann ist genau in die Situation oder in die Phase rein, wo Lausanne Druck gemacht hat, ist dann die Chance gekommen vom Abu Bakr. Also ich weiss nicht, die macht er ja normalerweise blind.
Sollte man ja, definitiv. Also ist wirklich allein vor dem Goal. Und
nach einer super Flanke von Botani.
Ja, genau.
Und ja, nachher hat es ja dann eigentlich genau das Gleiche nochmal auf der anderen Seite.
Genau, gerade eine Minute später eigentlich, oder?
Ja, genau. Von Pass von Maric. Auch da muss man sagen, wenn der Stürmer sättige Bälle serviert bekommst und vergisst sie, dann schuldest du eigentlich nachher ein Bier oder irgendetwas in der Kabine.
Definitiv.
Oder allen SRF-Zuschauern, die sich am Samstagabend Zeit genommen haben, den Match zu schauen, hätten müssen ein Bier zahlen, oder?
Ja, schwer. Ja, und dann ist aber ja dann der Moura in den Strafraum reingestürmt, recht überzeugend, recht dynamisch und ist dann mehr oder weniger vom Sohn von Xavi in Sandwich genommen worden. Also ich glaube vor allem der Sohn nachher, wo ihn nachher noch berührt hat. Mhm. Und das hat dann zum Elfmeter geführt, wo der Ziegler oben rechts problemlos verwertet hat. Und dann geht er auf den Dia zu. Und geht dann noch irgendetwas diskutieren und man sagt, hey Ziegler, du bist ein alter Hund, was soll der
Scheiß? Sie haben sich umarmt.
Ja, aber ich glaube, also sie haben ja nachher auch beide Gelbe bekommen. Ich glaube, es ist wie, oder der Ziegler hat dann auch Gelbe bekommen. Ich glaube, es
hat am Schluss eben so auch noch Gelbe bekommen. Im Blue-Interview hat der Ziegler gesagt, er habe einmal seine Mutter beleidigt und nachdem er getroffen habe er das einfach zurückgegeben und dann habe ich gedacht, ach Buben.
Noch einmal. Ziegler, einer der ältesten Spieler und erfahrensten Spieler in der Liga und lässt sich von so Zeug, von so Pausenhofspielen provozieren.
Ja,
und aber spannend, woher jetzt der Lugano wieder so einen Amura aus dem Hut gezaubert hat, weil der hat ja dann auch später nochmal das 2-0 gemacht.
Ja.
Weiss man, woher der gekommen ist?
Ja, aus Sahel, Dings, wie heisst das, ist Tunesien, oder? Ist meinte ich da. Sie haben ja zwei, ein Algerier und ein Marokkaner, die relativ neu bei ihnen sind. Und ich beide nicht so auf dem Schirm hatte.
Also keiner von Los Angeles.
Ist nicht Chicago?
Oder Chicago, einfach.
Ah, nein, ist der Dings von IS Setif, ist nicht von dort her, ist in dem Fall wirklich aus Algerien. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie sie den ausgraben haben, ehrlich gesagt.
Scheint ein belebendes Element zu sein im Spiel von Lugano. Bringt Power mit, bringt Tempo mit, macht etwas.
Mhm. Absolut.
Ja, nachher hat es noch den Puertas-Angriff ans Aussennetz gegeben. Mhm. Und dann ist eigentlich bis zur 94. Minute nicht mehr passiert. Und dann ist wieder Amura nach einem Pass und Konter vom Sabatini. Mhm. Und dann hat in der 94. Minute dann noch einen Sack zugemacht.
Das könnte es eben.
Ja, Lugano macht Lugano-Sachen.
Genau. Ja, haben viele Chancen vergeben in der ersten Halbzeit, aber am Schluss muss man sagen, ist aus meiner Sicht absolut verdient.
Ja, im Moment ist jeder Sieg gegen Lausanne verdient.
Egal von ja, aber eben, lustig, muss ich ja schon sagen, oder? Mit ein bisschen mehr Abklärtheit, jetzt nach der Pause, eben das 0-0 in der Pause gehabt, oder? Mit ein bisschen Glück, oder? Und nachher, nach der Pause, könnte man 1-2 Goal schiessen als Lausanne und dann würde das Ganze ein bisschen anders aussehen. Aber ja, also sie haben auch natürlich auch jetzt überhaupt kein Matchglück, muss man auch noch sagen.
Ja.
Ja, was ich noch interessant finde, wir haben Anfang Saison in der Prediction haben wir noch so darüber geredet, Lausanne, was läuft jetzt im Team, wo kommen die guten Spieler, jetzt kommen sie dann hoffentlich von Nizza oder was auch immer. Oder ist das nur Zufall gewesen, dass letztes Jahr einfach so starke Spieler zu ihnen gekommen sind, wo man zufälligerweise halt an einem anderen Ort nicht gebraucht hat. Und ganz offenbar ist es so gewesen. Also es scheint auch nicht im Moment so zu sein, als hätte Ineos als Geldgeber grosse Panik. Oder würde, also bis jetzt ist auch noch keine Bewegung irgendwo in Transfers beziehungsweise auf der Trainerbank passiert.
Ja, es ist schon.
Ja. Ironischerweise sind die, die momentan von Nizza wegtransferiert wurden und den Weg in die Schweiz finden, die gehen zum FCB. Ja. Die haben den Pelma geholt von Nizza und das liegt mir auf der Zunge ein Doi.
Stimmt.
Also ich meine, ja. Momentan verstärkt Nizza gerade den FCB anstatt Lausanne.
Also ich glaube, oder, so ein Farmteam zu sein, ist allgemein wahrscheinlich nicht geil. Aber was wahrscheinlich noch viel weniger geil ist, als wenn es nicht erfolgreiches Farmteam bist, ist es wahrscheinlich richtig bescheiden, oder? Also hast du trotzdem stellen jetzt ein paar Spieler rein und nachher bist du nicht erfolgreich. Weil wenn schon, eben wenn du das hast, dann müsstest du schon sagen, ja, wenn du jetzt erst zwei bist, könntest du sagen, ja gut, das hat sich gelohnt, oder? Ein bisschen Ziel verkauft, aber so ist es ja. Scheiße.
Hey, jetzt haben wir ein Spiel gehabt mit nur 2 Goal. Das ist einfach ein bisschen wenig. Darum ja, würde ich sagen, hauen wir gerade wieder einen raus. Sonntagnachmittag-Match. Auch wieder im letzten Grund.
125 Jahre.
FC Geburtstagsfest. Ja.
Und was für eins. 6-2 Sieg vom FCZ gegen den FC Sion. Wobei man muss sagen, also wenn ich die Startaufstellung angeschaut habe vom FC Sion, ohne Büa, ohne Tossetti, Juaro ist verletzt. Und es ist schon eine gute Mannschaft, die eigentlich auf dem Platz gestanden ist. Man darf das schon nicht außer Acht lassen. Aber trotzdem, es sind viel Qualität, die nur auf der Bank gesessen ist. Und dann wirst du einfach kalt duscht, dritte ja. Minute.
Was ich aber noch muss sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe vom FCZ, bin ich ein bisschen verschrocken. Sehr, sehr offensiv. Sie haben eigentlich drei Innenverteidiger oder drei Verteidiger auf dem Feld gehabt. Und Außenverteidiger sind eigentlich Stürmer und Mittelfeldspieler gewesen.
Also ihr spielt immer mit der Dreierkette eigentlich?
Ja, schon, aber eben, meistens spielt ja dann noch der Oranjasevic irgendwie aussen als Aussenverteidiger, oder?
Und der ist erst eingewechselt worden.
Genau, dann ist dann aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtige Einwechsel gewesen, wenn das 1-0 passiert ist früher. Aber das ist, glaube ich, schon ein bisschen zu offensiv gewesen. Also da hat man Sion auch ein bisschen Unrecht da, dass die gegen vorne nichts machen können. Aber,
ja, und Sion hat jetzt auch bis zum 2-2 nicht schlecht gespielt. Also bis zum 3-2 meine ich, dann sind sie einfach eingebrochen. Aber wir nehmen es, glaube ich, ein bisschen vorweg gerade.
Genau. Ja.
Das ist ja die sehr frühe Führung, eben, die wir angesprochen haben. Der Aliti, der links eine Lücke sieht, dort läuft Krasniqi rein und findet dort ein Sissé in der Mitte.
Ja, der Pass in die Tiefe vom Aliti, der ist Weltklasse.
Grossartig, ja.
Ehrlich.
Dort bin ich nicht ganz sicher beim Fayulu, aber einfach ein bisschen zu fest zögert dort. Aber du eben, ich meine, ich muss ja sagen, Sissé macht auch überragend in dieser jetzigen Form, wo er wieder gefunden hat in dem Spiel, muss man ja sagen. Weil, ich muss ja sagen, am Anfang hat er riesig vorgelegt und jetzt hat er trotzdem ein bisschen einen Bass gehabt. Und, ja, ich glaube, das hat er jetzt mehr als weggeschossen.
Voll. Ja. Dann ist aber eben eigentlich Sion nicht schlecht gekommen. Also, man hat, vor allem, also, Stojkovic ist mehrere Mal gefährlich vor dem Goal gewesen. Auch Zuffi hat seine Chancen gehabt. Und, Stojkovic, wer hat das 1-0 gemacht?
Stojkovic
stimmt schon, ja. Ist wieder eine holte Flanke von links gewesen. Und der steht vor dem Goal und kann einfach einschieben.
Ja. Aber dort steht auch der Eiliti, ja, wenn er einen guten Pass gespielt hat zum 1-0, dort steht er einfach hinter dem Mann, was wir relativ geliebte Junioren schon lehrt, dass man nicht dort stehen sollte. Aber ja.
Ja, und dann ist man mit 1-1 in die Pause gegangen.
Genau.
Und dann hat der FCZ den Turbo gezündet.
Ja, aus meiner Sicht haben sie eben auch umgestellt gehabt. Eben Boranjasevic eingewechselt, der hat ja dann auch den Ball erobert.
An der Mittellinie, genau.
Genau, ja. Und nachher Steilpass von Marquesano, ja, eben zum Zungenschnalzen und ja.
Ja, wenn wir schon gerade beim Motto sind, der FCZ hat FCZ-Sachen gemacht, die er in dieser Saison macht, oder? Schnell umgeschaltet, zack, ja. Mit Spitze führen, Schnörkel los und der Sisse hat Sisse-Sachen gemacht.
Ich finde, es kommt jetzt langsam zu viel vor, die Sachen machen.
Ja, bei Basel Luzern können wir, glaube ich, nicht bekennen, wir sagen, sie machen ihre Sachen. Aber
genau.
In dem Spiel ist es noch so gewesen.
Genau, ja. Ja,
ja 2-1. Wie gesagt, starkes Goal.
Ja, nachher kommt auch ein starkes Goal.
Und dann kommt aber Sion wieder zurück.
Ja, also ich finde immer noch der Witz, dass man so etwas als Eigengoal taxiert, ja. Weil der Schuss ist ja relativ hart und der Litti kann sich ja nicht in die Luft auflösen und wird angeschossen und geht dann, er macht nicht irgendwie eine Aktion, dass er will klären oder sonst irgendetwas, nein. Sondern er, geht, er wird einfach angeschossen und abgelenkt.
Schon im Abprallt.
Ja.
Genau. Von mir aus gesehen gehört das Goal
Seredie.
Seredie.
Ja.
Obwohl genau. Der eigentlich so gesperrt sein.
Ja, eben, haben wir letzte Woche gekriegt.
Schwer.
Ja, definitiv, ja.
Aber eben, ein Goal mit verschuldet, eins gemacht.
Ja. Aber nein, darum ist es okay, dass man es einem Aliti gibt.
Ja, das ist vielleicht die Liga, die da Gerechtigkeit walten
lässt. Schlechtes Gewissen, klar.
Ja, und doch, bis zu dem Zeitpunkt hat man eigentlich den Marquesano gar nicht gesehen auf dem Platz. Der ist er aber plötzlich gekommen.
Ja, noch eines mehr, ja, das ist so. Ja. Ja.
Und dann da kein Freistoß.
Ja, also zuerst ist ja noch das 3-2 gekommen, oder, wo der Marquesano den Assist gibt, oder?
Ja, aber
sag, den meinst du, okay.
Und so, cool, und ist dann gekommen und hat gemerkt, ja. Ich bin auch noch da, kann auch mitspielen. Nein, da eben, hast einen, der sich so nicht so mitspielt und trotzdem führt das Team und dann hast du noch so einen Spieler, der dann auch noch aufblüht plötzlich.
Ja, siehst du, ja, noch mit draussen ist.
Steht ja dort auf der Höhe von der Verteidiger und ja. Geht dann den Ball blitzschnell wieder auf den Sisse. Oder dass er nachher im freien Raum steht und das 3-2 kann einschieben.
Ja, mit dem
und der bricht, wie gesagt, sie auseinander.
Ja, das ist so, ja. Das ist
trotzdem, und das 2 ist Tiki-Taka. Wunderschön.
Das ist geil.
Die Ballstaffette. Ja.
One-Touch-Football, aber inklusive Volley und Kopf und alles, was noch irgendwie dürfte Ball berühren, ist noch da gewesen.
Das hat mich fast ein bisschen an früher auf dem Pausenplatz so ein bisschen an Arschball erinnert. Ich weiss nicht, ob das überall so heisst, aber dort hat man auch alle möglichen Sachen können einsetzen und die haben verschiedene Punkte gegeben. Ich habe mir noch notiert, eben, du hast es richtig gesagt, Oli, oder? Das Team ist, also Sion ist auseinandergefallen nach dem 3-2. Wieso auch immer, muss man sagen, weil es, ja, irgendein ist gut, ist vielleicht einfach zu viel mit dem zurückkommen, weil in der vor dem 4-2 hatte der Cemaili noch eine Chance gehabt, wo er aus 12 Metern am Goal vorbei haut. Er hat eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber dort hätte er auch schon können erhöhen. Aber, ja,
das hätte ich vielleicht zu dieser Story noch gepasst, wenn er das 1000. Goal gemacht hat.
Also genau.
Aber eben das geile Goal, das wir vorher beschrieben haben, das 1000. FCZ-Goal.
Genau. Ja.
Ja. Ja, und dann ist es eigentlich nur noch in eine Richtung gegangen.
Ja, ja. Aber dort ist es auch ein bisschen ruhiger geworden, muss man schon, also, ein bisschen ruhiger geworden. Es ist dann eine kleine Verschnaufpause trotzdem gekommen, hat es mich jetzt gedunkt. Und dann der Akaki Gotcha von Union. Also, da muss man schon sagen, irgendwie hat er jetzt noch nicht so brilliert, aber wenn er auf dem Feld war und irgendwie, ich glaube, sein letztes Goal ist genau gleich gewesen wie das, irgendwie von aussen reingezogen und,
ja, also, allgemein die Neuzugänge vom FCZ, sie sind ja nicht, in dem Sinne, man sieht sie nicht gross auf den Torschützenranglisten oder sonst, aber sie sind extrem wichtig und auch effektiv, wenn sie kommen. Ja. Auch der Leitner, wenn er reinkommt, wenn er spielt, Verstärkung für das Team und gibt halt nochmal tief ins Kader und meint, sie haben jetzt schon ein gutes Kader.
Ja.
Ja, und das ist jetzt eine Einzelleistung vom Gotcha, wo er sich durchsetzt und 5-2 nachher trifft von links. Ja, und dann...
3 Goals sind noch nicht genug.
Sorry?
3 Goals sind noch nicht genug, hat
Sissé gefunden, genau. Ja. Und zwar...
Oder der Abwehr vom FC Sion, je nachdem, sagen.
Ja,
genau.
Ja.
Flanke vom Joric auf Sissé, wieder auf gleicher Höhe wird Verteidiger angespielt und dreht sich um die eigene Achse und hat er das Goal vor sich zu freien und trifft zum vierten Mal, zum 6-2. Ja, da bist du, glaube ich, recht beseelt heimgegangen am Abend, wenn du da als FCZ-Fan im Stadion gewesen bist.
Ja,
oder wenn du Sisse bist.
Ich habe das erste Mal in meinem Leben auf Sofascore einen Spieler gesehen, der eine Note 10 geholt hat. Das habe ich bisher jetzt wirklich noch nie gesehen, aber ja, mit 4 Goal, einem Assist und nur 4 Schüsse aufs Goal, muss man sagen.
Wem haben sie die gegeben?
Sisse.
Serie D.
Ist ein Mannschaftssport, Adi. Du gehst nicht darum ums Individuum, du gehst ums Team.
Ja, stimmt. Du wärst dann auch so einer, weißt du, wo beim Interview einer würdest, ja, das Team hat mega gut gespielt. Ich hätte einfach gesagt, ich bin einfach geiler Sieger. Ich habe 4 Goal geschossen. Ey.
Ich weiß nicht, dass du nicht Profifußballer geworden bist.
Ja, weil ich einfach ein Arschloch bin. Genau das.
Nicht wie du.
Ja, gut.
Ja.
Wenn wir jetzt zu einem atypischen Spiel gehen.
Ja, voll.
Ich würde sagen, nehmen wir zuerst mal, wie atypisch. Also, wenn man das Resultat vom FC Luzern in der letzten Zeit anschaut, ist es gar nicht so atypisch, weil 1-1 ist ja doch ein Resultat, das sie schon ein paar Mal rausgeholt haben. Unentschieden. Diesmal aber, glaube ich, eins, wo man muss sagen, ja, nein, wo man wieder machen sagen, es ist, sie hätten eigentlich mehr müssen machen.
Ja, aber es war also definitiv nicht zu erwarten. Also,
nein,
ja,
nicht zu
muss
erwarten.
Ich ganz ehrlich sagen, bei aller Fanbrüllen und so weiter, aber ich hätte jetzt echt keine Rappen auf Luzern gewettet in diesem Spiel. Und schlussendlich, wie du sagst, wäre sogar noch mehr drinnen gelegen.
Ja, man muss sicher halt einmal sagen, eben aus Sicht von als Luzern-Supporter muss man sagen, das nimmt man sehr gerne mit, auch wenn es mehr drinnen gelegen wäre. Aber man muss halt auch sagen, es war ein Tag von Basel, wo wir nicht ganz klar war, was dort auf dem Feld passiert ist. Also irgendwie sind sie sehr, sehr lahm unterwegs gewesen und
ja, aber es hat sich ein bisschen abzeichnet in den letzten paar Spielen, finde ich. Mhm. Also sie haben nicht mehr die Power, die sie am Anfang hatten. Und meine, sie haben am Deadline-Day 5 neue Spieler geholt und jetzt muss ja der Trainer immer wieder neue Spieler, muss ein bisschen rotieren und ich glaube, durch das hat er so weit die Kontinuität, die sie hatten im Spiel, dass das wie gebrochen ist und dass sie jetzt einfach ja, es spielen immer wieder andere Spieler. Du kannst gar nie richtige Stabilität in die Mannschaft bringen. Habe ich ein das Gefühl, dass es könnte an dem liegen. Weil jetzt sind wieder zwei Kubo verletzt gewesen, sind, die letztes Mal ein bisschen gespielt haben von Anfang an. Der Segrovard von Anfang an gespielt und der Esposito. Die sind nicht die Wucht gewesen, wo sie vorher gewesen sind.
Ich meine, klar, sie haben den Ball klar mit gehabt. Der Ball ist auch schön gelaufen, aber sie sind einfach schlussendlich selten in Abschluss gekommen. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass ein Cabral, der übrigens, dürfen wir auch nochmal sagen, da für die brasilianische Nationalmannschaft das Aufgebot bekommen hat. Man hat ein bisschen das Gefühl gehabt, er schont sich ein bisschen, er will das da sicher keine Verletzung mehr riskieren oder etwas. Er ist nicht so, ja, soll ich sagen, über alle Zweifel erhaben gewesen, wie auch schon in anderen Spielen. Beziehungsweise hat nicht mögen den Unterschied machen, so kann man vielleicht
und trotzdem
sagen.
Muss man ja, wenn wir schon bei den Analogien gewesen sind vorher, man muss es doch erwähnen, den Fallrückzieher, den er probiert, normalerweise, hat er auch schon gemacht.
Ja. Das ist so, ja.
Aber ja, sonst, glaube ich, eben. Und wir aus der ersten Hälfte recht ausgeglichen gewesen.
Ja, also vor allem, also am Anfang ist schon Basel klar stärker gewesen. Aber Luzern ist mehr und mehr Spiel gekommen, wo sie gemerkt haben, okay, unsere Abwehr hebt für einen schon mal dort hinten. Sie sind läuferig und so weiter, sind sie nicht wirklich dabei gewesen, aber sie haben einfach ein starkes Stellungsspiel gehabt, sie haben wirklich ecklig gespielt und das ist etwas Neues.
Also irgendwie dort in der 26. Minute habe ich mir aufgeschrieben, hat Segrova eigentlich die Chance gehabt, zum Einschießen und der Schulz hat eine geile oder Grätschen ausgepackt im Strafraum. Ist auch riskant, aber muss man auch machen. Und,
für mich der Schulz auf der Luzerner Seite sicher der Beste. Bei Basel ganz klar der Lindner.
Ja, also ich würde einfach Jordi Wehrmann, wenn ich ihn letztes Mal schon kritisiert habe, muss ich sagen, die Balleroberungen, die er hatte, sind mega wichtig gewesen. Aber,
das sind 6 oder 7. Irgendwie so eine Zahl im Kopf gehabt. Ja, eine Riesenleistung. Ja, und hat sich eben gekrönt, aber zu dem kommen wir noch.
Ja, genau. Also allgemein die linke Achse auch mit dem Ugrin ist, die hat sehr gut funktioniert dort. Ist eigentlich das meiste über links gelaufen bei Luzern.
Mhm. Und der Lindner fliegt auch einfach gern, habe ich das Gefühl. Das ist unglaublich.
Ja, ist aber stark. Also der Kopfball dort vom Burg, oder? Das ist, also ich habe schon gejubelt, wenn ich ehrlich bin. Also für mich ist klar gewesen, den kannst du nicht holen und ja, den grossartig rausgekratzt.
Da fragt man sich, wer ist der Lorius Karius? Oder wie heißt der Lorius Karius?
Ja, also eben, das verstehe ich nicht, die Diskussionen aktuell. Vor allem, also ich weiß auch nicht, ob die wirklich so im Club geführt werden, ehrlich gesagt, oder ob das von außen ein bisschen reingetragen wird. Mich dunkt, aktuell ist ja der Blick auch wieder ein bisschen dran. Sagen, dass da Basel irgendwie finanzielle Probleme hat. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so, aber ich denke, man will da ein bisschen Unruhe reinbringen. Und, ja,
ja also ich meine, man macht finanziell sicher ein riskantes Spiel in Basel, aber es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass der Blick gerade jetzt draufhält, um die Spannung in der Liga noch ein bisschen auf eine andere Ebene zu bringen. Dürfen auch, ist auch okay als Boulevard-Medium. Ich glaube, man wird im Moment in Basel nicht so nervös, wegen dem wie auch schon.
Nein, glaube ich auch nicht, ja. Ja?
Ja, nervös. Also, es ist ja nach der Pause dann ein bisschen weitergegangen. Jedes Team hat Chancen gehabt. Aber Gabriel hat eine Chance gehabt. Tazar, seine Schlenzer, sensationell.
Ja. Der hat ein paar wirklich geile so Aktionen jetzt in den letzten Spielen auch gehabt, die leider im Moment nicht so vom Erfolg gekrönt sind. Aber es ist immer eine knappe Geschichte. Also, der wird auch wieder töpfen in Zukunft.
Ja, letztes Jahr eben hat er ein paar derer rausgehauen und uns noch den Arsch gerettet zum Schluss.
Mhm, genau.
Wäre Zeit, dass das mal wieder der Fall ist. Und dann eben, 62. Minute, Wiermann Latte.
Mhm. Auch nachdem er eben den Ball erobert hat, oder? Ja. Das ist echt geil gewesen.
Mit dem haben sie einfach nicht können umgehen, Basler, finde ich. Mit dem irgendwie nicht können sich auf das einstellen, so wie der spielt.
Also ich bin auch überrascht gewesen, wie er gespielt hat. Also ich habe ihn schon lange nicht mehr so gesehen in dieser Verfassung. Also klar, er kommt auch aus einer Verletzung zurück, aber ist nicht ganz so super in Form gewesen. Aber ja, das ist jetzt ein Spiel gewesen, wo wir auch 2-3 Mal haben müssen die Augen reiben. Aber er, das ist...
Luzern hat häufig Abschluss ein bisschen aus der Distanz gesucht. Mm. Aber das ist auch klar, eben, ich meine, der Einzige, der auch wirklich ein bisschen in den Strafraum reingeht im Moment, ist der Ugrinic. Mm. Aber das ist mir auch in anderen Spielen schon aufgefallen. Aber sie haben einfach auch verdammt gute Distanzschützen. Also das hat man jetzt in dem Spiel wieder ein paar wirklich gute Schüsse gesehen.
Absolut. Mm. Und dann kommt das, was immer passiert, oder?
Genau.
Gut spielst, kassierst es. Entschuldigung für den Ausdruck. Scheiß Goal.
Ja, Schömert mit einem Weitschuss, ja. Er wird noch abgewehrt und alle gehen davon aus, dass er draussen ist. War geprüft.
Ja, das ist auch so etwas, was auch nervt. Ja. Die Hand, ich abseits oder was auch immer, oder da ist draussen und ich habe einfach mal die Hand auf. Mhm. Nein, nicht weiterspielen, einfach mal die Hand auf und stehen bleiben. Aber ja,
genau, und das macht in der Situation. Und Esposito geht halt einfach drauf, mhm. Was er auch völlig richtig macht, bringt ihn nochmal rein und der Stocker steht dann dort richtig. Das ist scheisse, wirklich. Extrem unglücklich für Luzern, aber auch einfach auch gut gemacht von Basel, dass man eben nicht auf, also ja, dass man den probiert noch zu holen. Und von dem her dann schon irgendwo verdient. Mhm. Und dann, ich glaube, da bin ich nicht der einzige Luzerner gewesen, der das Gefühl hatte, ja gut, der Karren ist, würde ich sagen, ist gelaufen.
Also aber, ein kleiner Holländer hat etwas dagegen gehabt.
Genau. beziehungsweise, man kann sagen, der Kollege Lang auch.
Ja, der hat gar keinen guten Tag gehabt, eigentlich, oder?
Nein. Wenn du vorher bei der Benotung warst, dann hat er auch mit Abstand die schlechteste Note gehabt, okay. Auf Sofascore. Ja. Bei dem Spiel. Also, ist ja erst eingewechselt worden und dort lässt er sich wirklich stümperhaft den Ball irgendwo kurz nach der Mittellinie abluchsen. Und dann läuft der Wehrmann einfach einmal auf den Lindner zu und zieht im richtigen Moment ab.
Aber der Lang läuft der Trotz einfach mit.
Mm. Ja, zuerst schaut er irgendwo noch die andere Richtung. Wahrscheinlich auch noch, ob er irgendwo die Hand verrührt oder irgendetwas. Also bis er einmal startet, dauert es schon eine Ewigkeit und dann kommt er natürlich nicht mehr dran hin.
Und am Schluss... Ja, aber wenn du in der Defensive bist und eigentlich 1-0 führst und dann steht einfach... Das ist ja vom Mittelkreis bis zu der... Was ist 16?
Das können durchlaufen, ja.
Ist ja niemand rum gewesen.
Nein. Ja, und am Schluss vergibt er den Ugrinic nochmal alleine vor dem Lindner. Also dort hätte Luzern sogar noch einen Sieg holen können.
Ja, der Ugrinic hat mich gedacht, hat in dem Spiel, also eben er ist ein extremer Motor, das muss man sagen, hat aber ein bisschen zu viel Welle, hat es mich gedacht. Das hat schon in der ersten Halbzeit so eine Chance gehabt, wo er ein bisschen in den Boden reinhaut, wo er am Schluss nur einen Flachschuss rauskommt irgendwie und jetzt da am Schluss, da muss man es halt sagen, also der jetzt in der 81. Minute, den muss man machen, also den muss man in die Decke bringen. Ob jetzt der Lindner den noch hat oder nicht, aber der muss weiter in die Decke kommen. Also ja, so muss er sich kaum bewegen eigentlich, der Lindner.
Ja, und das kann er auch besser.
Ja.
Ja, schade drum. Interessant, dass der Stocker nach einem SRF-Interview noch gesagt hat, Luzern hätte gar nichts fürs Spiel gemacht und hätte eigentlich noch das Spiel zerstört, hätte eigentlich keine Chance gehabt. Habe ich ein bisschen eine exklusive Ansicht von ihm gefunden. also sicher hat Basel mehr fürs Spiel gemacht, ist aber wie logisch, wenn du Tabellenführer und daheim spielst, dann musst du dich, glaube ich, nicht wundern. Aber für das muss man eben eher sagen, ist Luzern extrem mühsam gewesen und hat ja auch wirklich zu guten Chancen gekommen.
Haben wir noch nachgeschaut, Ballbesitz ist, glaube ich, so 60-40 gewesen, aber Luzern hat 8 Schüsse aufs Goal gehabt und Basel 5.
Ja.
Also so einfach nur hinten reinstehen und das Spiel kaputt gemacht haben wir gar nicht können, weil wir sind ja doch ein paar Mal um die Strafraum gewesen, dass wir überhaupt aufs Goal schiessen.
Gut, ich verstehe die Meinung, oder? Ich verstehe nicht die Meinung, die er gesagt hat, dass ich die gleiche Meinung bin, aber ich verstehe, dass man halt einfach gefrustet ist, vielleicht auch nach dem Spiel, weil ehrlich gesagt, Ich habe im Tippspiel ein 4-0 für den FCB tippen, ehrlich gesagt, weil ich gedacht habe, das wird eine richtige Packung geben. Und ich habe es ehrlich gesagt auch nicht ganz verstanden, dass man, eben klar, muss ein Cabral immer auf dem Feld haben, weil der immer das Goal schiessen kann, aber ja, dort bin ich nicht sicher, ob man dort vielleicht nicht hätte jemanden anderes einstellen sollen, weil man hat ja die Möglichkeit auf der Bank, wie ein Endoi, oder, ja.
Jetzt redest du jede Woche über den Schweizer Fußball und siehst eigentlich das Resultat vom FCB und tippst auf ein 4-0 gegen den FCL.
Richtig. siehst du absolut richtig. Ja.
Und hat man jetzt den Cabral irgendeinen rausgenommen, wenn man sagt, ja, nein, der glänzt heute nicht so und man macht nachher 1-1, dann hat jeder nachher sicher gesagt, wie kannst du den rausnehmen, weil der ist immer für ein Goal gut.
Das ist so, ja, auf jeden Fall. Hätte ich auch nicht anders gesagt, weißt du.
Wer auch immer für ein Goal gut ist, sind unsere Kollegen aus Bern.
Ja,
und nicht nur eins.
Die sind dick im Co gerade. Haben da gerade ein bisschen hoch. Macht ein bisschen Angst.
Die können etwas, sagen, gell? So als recht gute Newcomer.
Ja, so.
Jetzt ist aber eine völlig neue News da.
Genau. Gegen Servette in Genf 6-0. Aber, und es gibt ein grosses Aber hinter dem Resultat. Ja. Es hätte auch anders können rauskommen.
Joe.
Hat 7-0
können gehen, oder was?
Also ich meine, die erste Hälfte habe ich ziemlich ausgeglichen gefunden und es war nicht so viel los gewesen.
Ja.
Es hat ein paar Chancen gehabt von Servette, Schalk und ein paar Chancen von IB durch den Kanga.
Mhm.
Und dann ist die 42. Minute gekommen und ich glaube, das hat einfach den Unterschied gemacht mir in dem Spiel. Und wenn dann fast eine Mannschaft, die schon eh so im Flow drin ist, wo dann nochmal ins richtige Rollen kommt, ja, dann passiert halt so etwas. Aber ja, also ich bin, das Schiri hat es ja gar nicht gesehen, wenn man die Szenen anschaut da mit dem Penalty und der roten Karte. Und ich finde einfach, es ist wieder mal so eine Doppelbestrafung, die ich nicht wirklich verstand. Also er hat das Goal geschossen. Ist es dann als Goalie einfacher, um zu sagen, komm, ich lohne einfach das Goal schießen, weil da stehe ich wenigstens noch auf dem Platz. Es ist 1-0. Und beim anderen, weißt du, kommst du eine Penalty über und eine rote Karte, dann bist du noch 10 Mann und das gegen IB.
Ja, es ist ärgerlich.
Vielleicht ganz schnell für die, die es nicht gesehen haben, Frick kann den Ball vom Elia nicht festheben. Gamalö, steht richtig, wo die einschieben kann, aber nicht, weil ihn der Frick zurückhält. Das sieht man aber dann eigentlich erst nachher in der Wiederholung. Und für das gibt's, packt ihn genau relativ eindeutig am Bein. Das gibt's rot für den Frick. Schalk muss für ihn runter. Also ja, auch ein starker Spieler natürlich, aber klar, dass du einen aus der Offensivgarde rausnimmst. Und Gamalö kann nachher dann den Elfer schiessen und
gegen den Ersatzgoalie, der nicht warm ist. Also, schon einmal.
Junior, sein erstes Spiel in der obersten Spielklasse.
Ja, und das ist natürlich, der Cousin vom Omeragic vom FCZ.
Ist das so?
Ja, weiss ich habe nachher geschaut, ja. Ich denke, das ist mir jetzt wichtig gewesen.
ja, das ist wichtiger Fakt.
Genau.
Also, du bist bitterer im ersten Spiel und kommst gerade 6 Buden über.
Ja, aber das hat mich so aufgeregt, ehrlich gesagt. Ich habe dort, die zwei Spiele habe ich in der Konferenz geschaut. Also Luzern, Basel und Servette, IB. Und da hat man aus meiner Sicht schon ein bisschen gesagt, der Armi und der, dass er auch ein bisschen schuld ist irgendwie. Und da muss ich so sagen, wir kommen jetzt vielleicht nachher noch bei den Goal dazu. Also ich sehe da nicht so viel Schuld bei ihm. Und ja, eben ist
nice. Omeragic, meinst du jetzt?
Genau, Omeragic, genau. Ja. Also habe ich so wenig Goal gesehen, wo man könnte sagen, ja, das ist ein Riesenfehler gewesen.
Nein, es ist ein Versagen von der ganzen Mannschaft, von A bis Z.
Ja, vor allem ist es natürlich bitter, eben du bist 1-0 hinten, kurz vor der Pause, wie man sagt, psychologisch zu einem wirklich dummen Zeitpunkt, hast einen Spieler weniger und dann geht es nach der Pause weiter und dann kommst du auch gerade den ersten Angriff gerade schon reinkübeln drüber.
Ja.
Mambimbi von links, Omeragic kann er nicht festheben und der Fasnacht kann nachher treffen.
Ja,
und ist, dann ist wie klar gewesen.
Ja. Also dort ist schon noch her gewesen, irgendwie der Mabimbi hat ja, glaube ich, irgendwie wirklich vor ihm gerade noch zurückgespitzelt. Irgendwie. Ja, und dann kannst du halt nichts mehr machen als Goalie, oder? Du bist eigentlich drauf gefasst.
Siehst aber blöd aus halt.
Du siehst es auch blöd aus, das ist so.
Ja, von mir aus gesehen auch, Mambimbi hat einen Riesenmatch gemacht. Ja. 3 Assists zum wieder, Schluss. Ja. Hat kein eigenes Goal geschossen, darum habe ich das Gefühl, du gehst immer so ein bisschen unter in den Statistiken, wenn du so bist, aber ja, ich meine, es ist ja normalerweise einer, der eher von der Bank kommt, hat jetzt von Anfang an gespielt, seine Chancen genützt.
Mhm.
Ist ja wieder mal ein Zeichen, oder? Hast du solche Leute auf der Bank? Ja.
Ich habe dann noch aufgeschrieben, gerade nach dem Goal, eine Minute später, hat er immer so einen einen Anfall gehabt, einen Power-Anfall irgendwie, wo er sich gegen drei Berner durchsetzt und nachher in die Mitte zieht und knapp am Lattenkreuz vorbeischlänzt. Das wäre natürlich dann eine Antwort gewesen, wo man hätte vielleicht können sagen, auch mit 10 Mann könnte man vielleicht das noch in eine andere Bahn lenken, aber ja.
Sie haben ab und zu immer noch Chancen gehabt, wo sie vor das Goal gekommen sind. Sie sind ja nicht, wenn man sich das Resultat anschaut, die zweite Halbzeit, könnte man sagen, sie sind dann einfach hinter ihnen gestanden und haben die IB spielen, aber sie haben ja ein paar Chancen gehabt, wo sie hätten können, das Goal schießen.
Ja, ich meine, man muss auch wirklich sagen, Servet ist eine starke Mannschaft.
Absolut.
Also, wenn es jetzt nach dem Resultat nicht so aussieht. Und es ist ja dann halt auch relativ gleich zum 0-3 gekommen. Ja. Marseille über rechts auf den Fasnacht, der kann weiterleiten auf den Mambimbi. Und der steht in der Mitte frei. Aber was ich jetzt recht geil gefunden habe, ist der Bogenschuss von Mambimbi mit Mitte. Der ist wirklich, es ist eben wie ein Boomerang oder wie eine Banane um die Verteidiger herum und genau dann wieder auf die Linie vorher dran. Wo der eigene Stürmer gestanden ist. Also in dem Moment so einen Bogen, wo wirklich die ganze Abwehr umsegelt und vorne wieder beim Stürmer sich senkt. Und zwar nicht von der Höhe, sondern eben von, wie soll ich sagen?
Richtig.
Im Winkel von vorne her. Das ist genial. Das ist, den kannst du auspacken.
Haben die Spieler mit dieser Qualität halt?
Ja, ist auch schön, oder? Ich meine, auch Schweizer Spieler ist natürlich auch schön, dass wir
zu 21 Nationalspieler.
Genau, eben, dass wir das auch so fördern. Oder? Ich meine, es ist nicht einfach jemand, wo man irgendwo hergeholt hat, sondern es ist ein eigener Spieler aus dem Nachwuchs. Das ist natürlich doppelt schön. Und er hat ja beim 4-0 nicht minder schlecht aufgelegt, muss man sagen. Oder? Also er hat sich auf der Seite durchgetankt und hat nachher flach hineingespielt, wo der Fasnacht eigentlich fast nur hat müssen noch den Fuss haben. Auch geil.
Ja, der ist schon fire, kann man sagen.
Ja, mein Gott, ja. Hat ihm nicht viel gemacht, die Kopfverletzung.
Nein. Das ist ein rechtes Comeback gewesen, ja, definitiv.
Voll.
Ja, und dann, setzt du deinen besten Stürmer eigentlich auf die Bank, bringst den Kanga. Mhm. Und was macht der? Schießt auch zwei Kerne. Ja. Ist auch nicht schlecht.
Das ist so, ja. Ja, neben der Fasnacht hat ja dann noch das 5-0 gemacht. Dort würde ich sagen, aus meiner Sicht, eins von den wenigen Vorwürfe von Omer Agic könnte machen. Garcia mit dem Weitschuss, wo er dann ja, ein bisschen zu wenig auf die Seite abfällt und dann halt genau in die Füße vom Fasnacht. Das war ein bisschen einfach für ihn. Aber eben 5-0, mein Gott, ja, ist die Verteidigung wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so mit viel Druck da gewesen.
Ja, mich hat es ein bisschen erinnert an das Spiel, und dort war auch Servet involviert gewesen, wo sie gegen St. Gallen gespielt haben, wo St. Gallen auch so mega früh den Platzverweis bekommen hat und dann einfach die Zehnte an der Wand gespielt hat. Und damals haben wir so ein bisschen gesagt, das müsste die St. Gallen die Zehnte einfach auch besser spielen.
Mhm.
Und da haben wir bei Servet auch ein bisschen das Gefühl gehabt, sie müssen das schon auch, also kannst schon untergehen gegen IB, aber sich gerade den 6-0 noch deklassieren, ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
Ja.
Also, ich habe gefunden, genau das 5-0, das du vorher angesprochen hast, da ist die Dreimal-Verteidigung ist wirklich einfach stehen geblieben. Und der Fasnacht stürmt halt heran und schiebt am Oberabic vorbei. Beziehungsweise der liegt dann eben schon am Boden. Aber eben, von der Verteidigung ist keine Bewegung mehr im Spiel gewesen und nichts. Und dann bist du einfach als Goalie auch eine arme Sau.
Ja, das ist definitiv so, ja.
Ja.
Also, aber ist ja noch nicht fertig gewesen?
Nein.
Hat ja noch ein 6-0.
Für alle Servet-Fans, die uns zulassen.
Die vielen Französischsprechenden, die uns zulassen zum Schweizerdeutschen Lehrer.
Hat noch eins gegeben.
Ja, es ist halt hart, oder, wenn du halt von der Bank so kannst nachlegen kannst, oder wie IB, oder dass du dann vielleicht noch einen Suleimani reinbringst.
Wieso ist das hart?
Ja, nein, es ist einfach hart, weißt du. Die wollen sich ja dann auch noch einmal beweisen, oder? Suleimani spielt jetzt nicht so.
Ja, du meinst aus Servet-Sicht?
Ja, aus Servet-Sicht, oder? Ist das einfach hart, oder? Dass dann Serie noch eingewechselt werden. Und die sind dann nicht einfach da, um den Stiefel noch abzuspielen, sondern die wollen halt auch noch etwas zeigen. Und, ja, das war hart gewesen, oder? Also, ja. Aber klar, jetzt ist es nur Decke gewesen, wo er aufgelegt hat und Kanga dann noch.
Ist aber auch ein sehr geiler Kopfball vom Kanga gewesen.
Sehr.
In der Luft noch komplett in die andere Ecke hinterher dreht.
Ich frage mich, was ist, wenn der Ensamé eigentlich wieder zurückkommt, wie die irgendwie da vorne wollen spielen, wenn sie einen Sibachu, Elia, Kanga.
Das ist klar, das spielen wir mit 4-2-4.
Ja, das muss fast, oder? Also.
Am besten gerade alle vier spielen.
Genau. Also, ja, dort bin ich dann gespannt, wie das kommt, oder ob man dann, oder ob man dann vielleicht auch einmal verkauft.
Ja, und was man auch nicht vergessen darf, und ich glaube, das haben viele, nicht im Kopf ist, meine, es fehlt auch der Abwehrchef, oder? Lustenberger ist immer noch verletzt. Ja. Also es ist schon noch Qualität rum, die dann auch zurückkommt.
Ich bin gespannt, ob der Lauper vielleicht ins Mittelfeld führen geht, aber auch dort ist dann wieder die Frage, wer nimmst du dort raus? Also, ja, IB ist sehr stark besetzt und vielleicht das, was du noch gesagt hast, Fabio, halt auch sehr gut eingespielt, oder? Oder länger spielen es halt schon zusammen.
Ich würde jetzt, Fabio, bist du einverstanden, wenn wir jetzt einfach mal den Adi überstimmen und mal gleich kurz einen Blick auf die Tabelle schauen, weil wir haben jetzt ein Viertel von der Meisterschaft schon durch. Ich finde es nämlich recht spannend. Eben gerade vorher haben wir den Zweikampf Basel-IB einiges spannender als noch im letzten Jahr.
Ja, der und FCZ kannst du auch noch ein bisschen dazunehmen.
Das ist richtig, unbedingt, ja klar, von der Dings her, von den Punkten her. Aber IB hat ein Spiel weniger und mittlerweile ist es so, dass nach Verlustpunkt IB vor Basel liegt. Also ich glaube, ja, und wie gesagt, Lugano nicht, im Moment hoch.
Also in Lugano musst du zuerst mal gewinnen.
Eben, und wenn Lugano gewinnt, sind sie...
Darum sage ich nach Verlustpunkt, ja. Natürlich kann noch viel passieren. Ja. Aber in Basel wird auch darüber diskutiert, ob man den Gabriel kann über den Winter rein haben. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt gerade von IB geredet, ein Ensame und so weiter, wo der wieder zurückkommt. Ja. Basel bräuchte das Geld wahrscheinlich eigentlich, wo man könnte jetzt aus einem Gabriel rausholen. Würde dann durch das aber extrem geschwächt werden, wenn er viele Wenn und Aber und hätte. Aber
ich die Tabelle schauen.
Ja, das ist ja Tabelle. Das ist ja Tabelle davor. Und wie du sagst, Zürich natürlich, ja. Wobei ich weiss nicht, also wir müssen jetzt nicht nochmal eine Viertel-Saison-Prediction machen, aber im Moment glaube ich nicht, dass Zürich mit diesen zwei mithalten kann, einfach weil die vorher so sackstark sind. Und dann haben wir irgendwie so ein Mittelfeld mit Lugano, GC, Servet, wo alle eigentlich gut sind, aber halt nicht ganz konstant. Und dann haben wir unten dran so die Einstellungen, die mit einstelligen Punkten, Sion, St. Gallen, Luzern und Lausanne. Und da kann man eigentlich höchstens darüber diskutieren, wer am schittersten dran ist.
Ja, schwierig zu sagen. Die am besten von diesen vier da stehen, dann wahrscheinlich den Trainer auswechseln. Finde ich noch speziell.
Du meinst, Sion St. Gallen wird wahrscheinlich nicht der Trainer auswechseln?
Nein, Sion wahrscheinlich.
Sion schon, ja. Also ich habe nebendran den Live-Ticker vom Walliser Boot die ganze Zeit drauf. Ja, im Moment ist er noch. Gesehen, ja. Aber wenn ihr das da draussen hört, ist es dann vielleicht bereits nicht mehr.
Genau, ja.
Ja, es ist schon, ja. Und gell, wenn du kein Match gewünscht, kommst du auch nicht richtig Punkte über. Das gilt vor allem für die letzten zwei Mannschaften, für Lausanne und Luzern. Beide können momentan ein bisschen von Glück reden, dass es jeweilige Pendant gibt. Und der FC St. Gallen auch noch dazu ist. Ich glaube, wenn jetzt andere Mannschaften oder keine schwächelnde Mannschaften würde geben, würde man dann schnell mal recht tief unten sein. Aber momentan gibt es halt einen Klumpen dort unten. Mal schauen, wenn die erste Mannschaft wieder anfängt, erfolgreich Fußball spielen von diesen drei. Bin gespannt.
Aber es ist schon krass, wenn du jetzt selber sagst, das erste Viertel ist durch und du hast eine Mannschaft mit 4, mit 5 oder mit 6 Punkten.
Ja, also ich würde eben vielleicht auch noch auf Gegengoal schauen. Finde ich auch heftig und das ist da so, wo mich jetzt vor allem die Runde, also die letzte Runde schon, aber jetzt die Runde vor allem halt offensichtlich auch an der Anzahl Goal, der ein bisschen von Nerven hat irgendwie. Ich muss wirklich sagen, so, ich weiss einfach nicht, ob gewisse Schweizer Mannschaften wollen spielen, wie man modern Fußball spielt und einfach die Klasse dazu nicht haben und einfach zu viele Fehler machen. Also ich finde, es würde vielen von denen gut tun, einfach ein bisschen kompakter defensiv zu stehen, als jetzt da ja, halt vollpressen und, also eben, man sieht es ja, oder? Am Schluss kannst du nichts kaufen als St. Gallen mit einem guten Pressing und vier Niederlagen in Folge. Also,
du willst jetzt nicht von Servet reden?
Nein.
Servet hat ein Goalverhältnis im Minusbereich, ja. Aber das ist sehr wahrscheinlich jetzt gerade zurückzuführen, ja, auf das Spiel, genau, wo jetzt war, weil vorher
ja, sind minus 4.
Jetzt sind es minus 4.
Lausanne hat es gut mit 9-21, muss man sagen. Das ist nach 9 Spielen relativ heftig, finde ich.
Minus 12, ja.
Ja.
Ja. Schön haben wir auf die Tabelle geschaut.
Genau.
Ja, das dürfen wir auch mal.
Nein, manchmal braucht es, ich finde es auch. Und nach einem Viertel von der Saison dürfen wir das auch absolut mal machen.
Ja, wenn man jetzt einfach die nächste Runde noch anschaut, dann, also nach der Nazi-Pause, dann ist es halt ein bisschen bitter, wenn man jetzt sieht, dass Basel gegen Sion spielt und IB gegen Luzern, dann kann es sein, dass sich die Schere noch mal ein bisschen mehr auftut.
Ja, und Servet könnte sich vielleicht absetzen ein bisschen von dem Keller. Das kann auch noch ein wichtiges Spiel sein gegen St. Gallen.
Gegen St. Gallen, genau.
Muss ich auch sagen.
Und zum Komplettieren, Lausanne spielt dann gegen GC, genau. Daheim.
Eben dann also. Wäre es irgendwie wirklich so eine Zweiklassengesellschaft, oder? Du hast dann wirklich den Keller und wenn jetzt dort Servet und GC gewinnt, ja, dann sind es trotzdem einige Punkte, wo man schon weg ist. Also sind es dann schon zwei Siege, die man braucht, um die Lücke zu schliessen.
Wir werden Zürich gegen Lugano haben wir jetzt noch nicht gesagt. Ja, genau.
Das müssen wir noch komplett machen.
Zwei Wochen sind wir dann fast wieder ein bisschen schlauer. Nächste Woche schon Nazi-Pause.
Genau.
Und dann würde ich sagen, so viel Goal pro Minute haben wir jetzt sehr wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, wie viel Goal besprochen. Ja.
Machen wir doch ist weiter, auch mal eine geile Liga, kann man nichts sagen.
Richtig. Eine Super League.
Super League, genau.
Gut, machen wir weiter.
Ja, nach einem langen Rückblick auf die Fußballwoche haben wir natürlich auch noch ein Thema dabei. Es geht um Beziehungen und die ist kompliziert. Da wir natürlich kein Beziehungspodcast sind, sondern über Fußball reden, ist unser Thema von heute nicht Beziehung von euch daheim oder von irgendwelchen Prominenten.
Reden wir jetzt über unsere Beziehungen?
Wir reden über unsere Beziehungen.
Was das so?
Genau.
Gut, ich habe da eine Liste vorbereitet.
Mich nimmt das Wunder, wie lange du hast für das Intro oder für die Einleitung?
Lustigerweise, wo ihr da über Tabellen geredet habt, ihr wüsstet, wie gerne ich Tabellen anschaue, habe ich kurz etwas überlegt. Aber ja. Nein, es geht um keine Beziehung, die ihr kennt, irgendwie im persönlichen Rahmen, sondern es geht um Beziehung zwischen Schiedsrichter und Spieler auf dem Feld, wo ich finde, sie ist schlechter geworden in der letzten Zeit und vielleicht als Stein vom Anstoß ist ja gewesen, das haben vielleicht ein paar mitbekommen von euch, in der Bundesliga vorletztes Wochenende hat es eine gelb-rote Karte gegeben gegen Mo Dahoud vom BVB, nachdem er dann auch nach einem Foul abgewunken hat und für das die zweite gelbe Karte bekommen hat, wo dann rechte Diskussionen entfacht hat in beide Richtungen. Und ja, für mich ist das irgendwie nicht die einzige Szene gewesen. Ich habe mich jetzt auch in den letzten paar Wochen immer wieder ein bisschen versucht zu achten. Und mich jetzt dunkt jetzt auch mit dem Knopf im Ohr, hat es irgendwie manchmal ein bisschen aufgehört in gewissen Ligen, dass man miteinander redet. Und mich würde es wundern, ob das nur etwas ist, was mir aufgefallen ist oder wenn ihr die Beziehung zwischen Schiedsrichter und Spieler so gesehen aktuell?
Ja, ich kenne sie ja aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn man Fußball spielt mit dem Schiri. Von mir ist das ein absolutes No-Go, sich despektierlich oder so gegenüber dem Schiri zu äußern. Für mich ist es eine Respektperson und ich habe das Gefühl, dass die Regeln immer wie weniger werden, dass man den Schiri auch als das anschaut. Ich habe immer noch im Kopf, dass man den Schiri nicht anlängen darf, dass das ein Vergehen ist, das gehandelt wird. Mittlerweile lenkt da jeder irgendwie den Schiri an oder was auch immer oder hebt ihn. Also klar, ein Handshake ist ein anderes Thema.
Aber meistens ist es schon irgendwie so ein auf die Schulter klöpfeln und so
weiter. Genau, also, es braucht es einfach nicht. Und der Schiri soll doch seine Rolle auf dem Spielfeld. Klar, jeder tut sich ein bisschen anders auslegen. Und gewisse sind kollegialer unterwegs und gewisse nicht. Aber ich finde, ja, das Respektlose, das nimmt überhand. Und
die Frage ist, wie weit das geht. Also, du hast jetzt geredet davon, weißt, dass man irgendwie vor einer Schiri hinsteht, dass man irgendwie eben fast noch
bepöbelt oder so. Wenn der Schiri mir etwas sagen und ich habe ein Foul gemacht, wo glasklare gelbe Karten ist, laufe ich davor und nicht einmal an. Das ist
respektlos, das muss nicht sein. Aber weißt du, jetzt irgendwie die gelbe Karte für, man macht ein Foul und man winkt ab.
Was heisst, was winkst du ab? Ich kann sagen, was sagt er damit? Ich habe nichts gemacht, Schiri, mach deine Augen auf, du hast falsch entschieden. Das ist für mich genau das Zeichen. Und das ist respektlos, weil der Schiri hat pfiffen. Und wenn er pfifft, ich habe noch nie eine Schiri gesehen, wo seine Entscheidung zurücknimmt. Nur weil ich
nein, das nicht. Aber man darf sich ja auch darüber aufregen, oder? Als Spieler,
ja, aber
oder?
Dann persönlich und für sich. Aber abwinken heisst aus Schiri-Sicht halt auch etwas anderes. Ja. Und ich finde es okay, dass man für so etwas eine zweite Gelbe nimmt. Oder geht?
Ich finde es auch okay. Ich denke, es gibt wenig andere Sportarten, wo man so etwas durchlassen kann. Ganz bekannt ist es Handball oder Basketball oder so, wo das überhaupt kein Thema ist, wo das sofort geahndet wird. Ich wenn wir reden immer davon, ja, das sind Profis, und dann sagst du wieder, ja, aber es sind Emotionen drinnen und so weiter. Wie gesagt, das sind es bei anderen Sportarten auch. Mhm. Und ich sehe das auch nicht. Also wenn wir einen Schiedsrichter drauf haben, wenn wir sagen, zu dem Spiel gehört ein Schiedsrichter, dann muss der in seiner Integrität auch unantastbar sein. Das heisst nicht, dass er nicht auch Fehler machen kann, das ist richtig. Aber dann mach es wenigstens auch irgendwie so, dass er es nicht gerade sieht, oder beziehungsweise dass nicht gerade alle sehen. Es hat ein gutes Beispiel gegeben, ich weiss leider nicht, welcher Schiedsrichter das es war, wo man gesagt hat, lang ist es her mit dem George Bregi, hat er gesagt, weisst, der macht es eben eigentlich einfach gescheit. Das ist mal irgendein SRF Timeout, hat doch die Sportsendung gegeben. Das mal ein Schiedsrichter interviewt und sagt so, eben, es gibt so die Stürmer oder die Spieler, die kommen nach jeder Aktion, verrühren die Hände und schimpfen und so weiter, den kann ich nicht anders. Dem muss ich die Karte geben, weil er untergräbt in dem Moment meine Integrität. Und dann gibt es einen Bregi, der tut nichts dergleichen. Und während dem Spiel, wenn das Spiel weiterläuft, kommt er irgendeiner, schauen, ich probiere jetzt nicht sein Walliser Deutsch zu imitieren, sagt einfach, Schiri, das ist schon ein hoher Scheissdreck gepfiffen. Und dann hat das eine Wirkung und dann kann ich das auch annehmen und dann bleibt mir das auch eher drinnen. Und mach es so, anstatt die Hände zu verrühren. Und eben, wir haben ja schon darüber geredet, dass ich da so ein bisschen im Bildungsbereich tätig bin. Und wenn ich nicht gerade irgendwelche Fußball-Podcasts mache mit euch zwei. Und das ist genau das, was du nachher auf dem Pausenplatz auch siehst. Der Schüler weiss genau, dass er einen Fehler gemacht hat, und anstatt dass er sagt, ja, okay, scheiße, ich bin verwutscht worden, werden die Hände verrückt, oh, sicher nicht. Und so, hey, Kollege, du weisst es, ich weiss es, hör auf mit dem Scheiß. Und ich finde, das ist nichts anderes auf dem Sportplatz.
Mhm. Ja, es geht ja dann auch weiter ab, wie du gesagt hast, eben bei den Kindern, oder? Wir sind alles Vorbilder. Man gehört ja auch von den unteren Ligen. Ich weiss jetzt nicht, ob der Fabio da aus seiner aktiven Zeit oder aktiven Fußballerfahrungen, die er jetzt immer noch hat, Sachen erzählt. Also, die gehört mir ja schon auch Sachen, also in der unteren Liga, denn das noch eines extremer ist, oder?
Ja, klar. Und darum findest du auch kaum mehr Leute, die sich freiwillig das antun, in den Amateurligen Schiri machen. Also, was du eins an den Kopf geworfen bekommst oder eben, wie man mit einem Schiri umgeht, das ist einfach, also nicht alle, klar. Mhm. Und es gibt ja immer noch Schiris. Und es ist ja mittlerweile so, dass ja jeder Club muss ein Schiri stellen, mindestens. Also es muss einer von jedem Club muss das machen. Und ich habe wirklich so ein bisschen das Gefühl, dass das wirklich eine Qual ist, dass irgendwie einer das dazu verdonnert wird, dass er jetzt der Schiri muss sein. Und wenn du halt schon mit dem an einen Match gehst, also es gibt, ja, x Schiris erlebt, gewisse, die gesagt haben, schau, ich habe die Karte gar nicht dabei. Wenn irgendetwas ist, dann regeln wir das auf dem Platz, und dann gibt es Sättige, die einfach von Anfang an mega nervös sind, und du merkst ihn schon auch. Und ich glaube, der Schiri hat schon auch Einfluss auf das Verhalten der Spieler auf dem Platz.
Aber das könnt ihr ja genau gut sagen, oder? Also eben im Bildungsbereich ist es ja so, wenn der Lehrer wahrscheinlich nervös ist, vielleicht irgendwie sich nicht klar durchsetzt, vielleicht keine klare Linie hat, dann wirst du wahrscheinlich von den Schülern auch aufgefressen, oder? Also es ist wahrscheinlich relativ eine ähnliche Szene, oder?
Ja.
Oder also, dass das erwachsene Leute sind, oder? Aber.
Ja, aber ich glaube, also Schiri zum Beispiel, wenn du ja einen Weg, zum Beispiel, also wenn man von der Nationalschiri hat, die haben ja einen relativ langen Weg hinter sich. Und du wirst ja nicht nationaliger A-Schiri, Superleague-Schiri, wenn du das nicht kannst wegstecken. Ja. Ich glaube, bei denen habe ich manchmal so ein das Gefühl, es gibt solche, die haben eine Attitüde, wo man merkt, die sind die Chef auf dem Platz. Bei gewissen ist das dann schon fast ein Arroganz. Aber wenn man zum Beispiel die richtigen Schiri-Typen von früher, wenn man die ein bisschen analysiert, man hat man Colina. Mhm. Also dem hätte ich jetzt nie wollen, nur zu nahe kommen, einen Meter nahe kommen. Ich weiß nicht, was der mit dir macht. Und auch der Howard Webb, der ja der englische Spitzenschiri, ja, Polizist war, auch dem, oder?
Aber also, wobei wir die natürlich auch erst kennengelernt haben, wo sie schon Spitzenschiedsrichter gewesen sind, am Ende von ihrer Karriere. Und die haben wahrscheinlich auch mal auf einem anderen Level angefangen, wo sie vielleicht auch noch nicht die Ausstrahlung und die Bekanntheit gehabt haben.
Was ich auch sagen wollte, ist, dass alle die Schiris, die man eigentlich jetzt eben kritisiert, dass sie das nicht machen, sind eigentlich einen langen Weg durchgegangen, wo man das Gefühl hat, mal, die bringen das. Und ich nehme nicht an, dass man in der Schweiz einfach einem Schiri sagt, du, ja, bist du gut, komm, pfeif du mal ein Nationalliga-Spiel. Nein, ich glaube, die haben alle einen Weg. Und jeder macht seine eigene. Ja, das ist auch wieder das Gleiche, was der Lehrer hat. Jeder ist anders.
Ja, ich finde es noch lustig, jetzt während der ganzen Diskussion, die man mit dem VAR immer wieder gehabt hat, dann hörst du häufig von Leuten, die den VAR nicht wollen, ja, ich habe lieber einen Schiedsrichter, und der macht auch mal einen Fehler, und dann kann man auch über das diskutieren, und das gehört doch zum Sport. Aber es sind doch genau die Ersten, die nachher auf den Schiedsrichter losgehen und dann fast lünchen verbal, wenn da irgendetwas passiert. Also so cool sind wir oder nicht. Und dann ist da wie so die Frage, ja, okay, müssen wir dann wie eigentlich noch mehr outsourcen an irgendein Schiedsrichtersystem außerhalb mit Kameras, weiss ich was alles, um den schützen und um das klarer machen. Jetzt da, das Beispiel, das du gebracht hast mit dem Dahoud, mit dem Dennis Aitken, der dort der Schiedsrichter war, dort war ja auch wieder das Thema gewesen, dass halt gewisse Schiedsrichter das pfeifen und gewisse pfeifen es nicht, wenn du die Hände verrührst. Und dann ist der Stürmer ist irgendwo, der Spieler ist entsetzt, dass es bei ihm jetzt pfiffen worden ist. Und das ist vielleicht mit das Problem, dass halt auch das Reglement entweder nicht genug klar ist oder es wird nicht von allen gleich klar durchgesetzt. Und das finde ich eigentlich das eigentliche Problem an dem Ganzen.
Das ist ja eigentlich der Punkt, den wir auch besprochen haben schon mal, oder? Also weißt du, wo auch die Richtung geht von Schwalben. Aus unserer Sicht wäre es relativ einfach, Schwalben einfach abzustellen von einer Saison auf die andere, indem man das einfach sanktioniert. Und es ist lustig, jedes Jahr reden wir auch wieder darüber, wir wollen eigentlich die Schiedsrichter mehr schützen, aber mich dunkt es, wir schützen sie eigentlich nicht mit den Regeln, oder? Wenn man das ganz klar macht und sagt so, du, es gibt da keine Diskussionen darüber. Und jetzt gerade am Wochenende habe ich wieder eine lustige Szene gesehen, wo in England habe ich schon lange nicht mehr gesehen, die Geste. Der eine, der Brille simuliert hat, eigentlich, also am Schiri. Also denkt so, okay, als Spieler habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Und das finde ich natürlich jetzt masslos, respektlos, oder? Und dort hat es dann auch Geld gegeben dafür. Das ist relativ klar gewesen, ohne irgendwie darüber zu diskutieren. Aber man kann sich schon relativ viel erlauben.
Nochmal schnell auf das, was Oli vorher angesprochen hat, zurückzukommen. Das mit dem der Schiri. Jeder tut es anders auslegen. Und ich, das habe ich noch aus meiner Fußballzeit oder meiner jetzigen Fußballzeit immer so im Kopf. Bei uns kommen die Schiris vor dem Match in die Kabine. Und dann gibt es die Schiris, die einfach sagen, ich will gerne Nummern und Namen und Kontrolle machen. Und dann gibt es die Schiris, die reinkommen und sagen, Jungs, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht. Ich finde das sensationell. Und du weißt dann gerade, auf was er achtet.
Aber das ist einer der wichtigen Punkte, die ich will sagen, oder? Kommunikation ist etwas so Wichtiges und mich dunkt's seit dem VAR, oder? Dunkt's mich, dass sich viele Schiedsrichter, und das sind vielleicht halt wirklich auch noch junge Schiedsrichter, ein bisschen hinter dem Mikrofon und hinter dem Headset verstecken, dunkt's mich. Also, ich sehe viel in der Schweiz vor allem, dass einfach, man redet mit den Spielern gegenüber nicht, man lässt ein bisschen dem zu, der auf dem Headset mit einem redet, klar, das ist auch wichtig, aber, Die Diskussion untereinander ist ja immer noch sehr, sehr wichtig, oder? Weil Kommunikation macht ein Zusammenleben wichtig. Also, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen das Bild von der Beziehung nehmen. Also.
Von uns drei.
Ja, wir reden ja auch miteinander.
Genug jede Woche, ja.
Genau.
Ja, aber völlig, ich gebe dir völlig recht, aber wenn wir jetzt in die Aussagenspirale reinkommen, dass man sagt, ja, der und der Schiedsrichter hat es ja verdient, dass man zu ihm nicht anständig ist oder dass man bei ihm das nicht einhält, dann finde ich, ist das auch der falsche Ansatz. Also es sollte einfach gewisses Verhalten, es sollte einfach klar sein, dass es nicht tolerierbar ist. Egal, ob jetzt der Schiedsrichter selber unfehlbar ist oder nicht. Also mal abgesehen davon, die wenigsten Spieler machen jedes Spiel alles richtig, aber beim Schiedsrichter hat es halt einfach andere Konsequenzen, beziehungsweise dort ist man dann einfach auch gnadenlos mit dem Urteil.
Ja, er hat halt auch keine Fans, oder? Also, es hat jetzt niemand, wo sie mit denen sympathisiert, oder? Und,
Im Gegenteil.
Ja, im Gegenteil, ja. Also, ja, das ist schon so, ja. Das, was ich ein bisschen rausnehme, ist eigentlich wirklich das, dass ihr sagt, eben, vielleicht die Schiedsrichter auch mehr schützen mit den Regeln, die es gibt. Aber irgendwie gibt es ja die Regeln schon. Ist das also wirklich so ein bisschen ein Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter, dass man das vielleicht selber der Schutz, wo man dem Schiedsrichter mitgeben würde, gar nicht einsetzt. Also.
Ich finde, es ist das Fingerspitzengefühl vom Schiedsrichter, aber an dieser Breggi-Geschichte, die ich vorher erzählt habe, auch das Fingerspitzengefühl vom Spieler. Mhm. Dass er seine Message, vielleicht sogar seine Beleidigung kann loswerden, ohne dass er muss dafür sanktioniert werden, ohne dass der Schiedsrichter muss irgendwo eingreifen, beziehungsweise die Ebene, die du vorher gesagt hast, Fabio, ich finde das so super, wenn der Schiedsrichter so und so auf mich zugeht. Ein Captain von einem Team, der ja die erste Ansprechperson für den Schiedsrichter ist, der kann ja auch unterschiedlich umgehen mit dieser Situation. Und da gibt es sicher auch solche, die das geschickter machen und solche, die eher provozieren, dass es nachher schwieriger wird.
Wir könnten auch mal einen Podcast machen über die Rollen als Captain. Aber das habe ich auch das Gefühl, das ist auch so etwas, ja, was sich so ein bisschen verändert hat. Der Captain ist auch nicht mehr der Captain, wenn du von früher kennst. Aber ja,
kann ich noch auf meiner Liste drauf, werden wir irgendwann machen, ja.
Gebe dir absolut recht. Und gerade bei uns im Amateursport habe ich das Gefühl, das ist das schon noch wichtig. Der Schiri sagt dann auch, Captain, komm mal zu mir. Sag deiner Nummer 17, sie soll mal anständig tun. Also, es geht schon. Also
17 bist meistens du, oder?
Natürlich nicht. Ich bin der liebste Mensch auf dem Platz. Mhm. Ich kann keiner fliegen, etwas zu leid tun. Ich habe, glaube auch noch nie in meinem Leben eine gelbe Karte gehabt, von dem her.
Okay.
Aber ich bin direkt rot getauschen.
Nein, ich finde es spannend, weil meine Position ist meistens so, wie der Schiri pfeift. Also, dann wird es einfach akzeptiert. Und ich kenne das gar nicht aus meiner, also von mir selber, dass ich dann dem Schiri sage, ja, wenn ich das Gefühl habe, das geht gar nicht, dann bin ich kurz schnell hässig, aber das zeige ich nicht dem Schiri, sondern, ja, keine Ahnung, versuche das irgendwie Motivation oder in Stärke umzuwandeln.
Ja, es ist allgemein noch lustig. Also, Fußball habe ich ja nicht auf höherem Niveau gespielt, aber bei Uni-Hockey, ich habe sehr, sehr viele Strafen geholt, muss ich sagen. Aber ich habe es nie schlecht gehabt mit einem Schiedsrichter, weil dort ist wirklich so ein bisschen das, was der Bregi gemacht hat. Ich habe das auch ein bisschen so gemacht, irgendwie. Also, am Schluss kann man ja immer miteinander reden.
Es wäre das Ziel, dass man am Schluss miteinander kann reden, ja. Und nicht, dass der Schiri muss mit dem Auto, mit dem Polizeiauto muss geholt werden.
Nein, eben, das sollte auf keinen Fall sein. Das andere ist eben, wenn man in andere Sportarten hineinschaut, oder? Der Oli hat vorhin kurz so ein bisschen den Ausblick gemacht, oder? Aktuell läuft ja gerade die American Football Saison. Dort gibt's amigs ganz lustige Strafen, wenn man sogar ein bisschen zu fest jubelt. ist vielleicht ein schmaler Grad, oder? Zwischen, was will man, unterbinden und was ist noch okay. Aber eben, da geht's jetzt hauptsächlich um Respekt und, wenn man jetzt auch in so einem Sport schaut, American Football, das sind einfach, da gibt's keine Diskussionen mit den Referees.
Ja, ich glaube, so im Amateurbereich gerade nochmal anzusprechen. Im Amateurbereich spielen halt so viele Leute Fußball. Und da hast du so viel, aber über die Junioren hast du so viel Druck von außen. Und ich höre so viele Leute, die Junioren pfiffen haben oder Junioren-Match pfiffen haben. Und dann das Schlimmste sagen sie, sind nicht Spieler, sondern das sind die Eltern nebendran oder die Fans nebendran, die ja noch viel mehr dazugeben, dass das Spiel hektisch oder dass das Spiel ausartet. Und ich glaube auch dort, oder, als Schiri, du wirst definitiv zu wenig geschützt. Mhm. Absolut. In der Amateurliga. Dort hat der Schiri ja praktisch keinen Schutz.
Ja, das ist natürlich
so. Aber ich sehe schon eben auch Verbindungen in Profiliga. Also ich glaube, dass du halt als Amateurspieler oder irgendwo Gründeturnierspieler irgendwo schon auch dann die grossen Ligen halt einfach auch schaust und dort dann irgendwo so ein bisschen Eindruck bekommst, okay, so geht man mit dem Schiedsrichter um oder eben nicht.
Ja, klar, wenn natürlich der Messi 7-mal zum Schiri hergeht und umarmt und was, dann machen das die Kinder im Juniorfußball auch.
Ja, und eben, also die Frage ist halt wirklich, oder, wenn man auf dem Profi-Niveau das anschaut, wo eben dann vielleicht Kinder oder auch Amateure mitnehmen, ist halt schon die Frage, oder kannst du das so vergleichen? Aber ja, es sind halt Vorbilder. Für mich ist eigentlich die Frage, mich regt damals auch auf, bei jedem Einwurf oder jedem Eckball haben ja sicher immer beide Teams die Hände auf. Und,
ja.
Also ich würde halt sagen, dass, Das machst du als Junior oder so, müsstest du das nicht machen. Aber als Profi ist es halt so, du kannst es ja probieren. Solange wir immer noch irgendwie Leute auf dem Feld haben und das nicht komplett alles technisch lösen, musst du ja sagen, wir können es ja probieren, oder? Irgendwie pfeift er das schon vielleicht für uns, oder? Aber die Frage ist, fällt es dir schon an?
Ich verstehe vor allem die Geste nicht. Was bedeutet die Hand aufheben?
In Deutschland lacht man da recht über die Manuel Neuer Hand, weil die einfach immer raufgeht, egal was ist. Die ist einfach mal vorsorglich da oben.
Schon eine kurze Korrektur, der Neuer Arm.
Richtig, hast recht.
Ja, das ist es so, ja. Aber eben, ich meine, das ist bei ihm irgendwie gefühlt wie ein Reflex und ja. Braucht hat es dort jetzt sicher noch nie etwas, aber eben bei einer Entscheidung jetzt, für wer gibt es Einwurf? Weiß auch nicht. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass das unterbewusst irgendwie vielleicht trotzdem irgendwie einen Einfluss auf den Schiri kann haben, wenn drei von dieser Mannschaft irgendwie den Topen oben haben und sagen so, ja, vielleicht ist es wirklich für die Einwurf.
Wenn man es jetzt nochmal aus dem pädagogischen Bereich anschaut, heisst Hand oben eigentlich, ich bin es gewesen. Dann wäre das komplette Gegenteil, ich habe ihn rausgetan, Schiri. Aber ja.
Ja, ja.
Ich verstehe die Geste wirklich einfach nicht.
Ja. Ja, also eben, ich meine, grundsätzlich haben wir jetzt das ein bisschen angeschaut, wo ich wählen kann. Das ist
schön.
Ja, das ist schön. Eben so ein bisschen das Respektlose und das miteinander motzen und nicht gleicher Meinung sein, da sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr gleicher Meinung. Schwierige ist eben, wie kannst du so andere Gesten, die wir eigentlich jetzt ein bisschen sinnlos finden, eben bei Eckball oder Einwurf, das kannst du eigentlich nicht unterbinden, weil das willst du ja wahrscheinlich auch nicht bestrafen, oder? Also, wenn du dir jedes Mal eine geile Karte geben, würdest du wahrscheinlich nicht mehr mit
Bildern spielen. Hey, das würde fluchtartig aufhören mit diesen Händen oben, aber so.
Eben, es würde aufhören. Die Frage ist, ob das etwas ist, was stört, halt, wo eine Autorität untergrabt. Ich weiss es nicht, also, ja.
Ja, aber so etwas, ich glaube, das müsstest du wie halt von der Liga, vorweg vor der Saison bekannt geben, schauen das Jahr, schauen wir besonders auf das, und dann würde das, glaube ich, dann würdest du im ersten Spiel halt das vielleicht nur überdimensional pfeifen und nachher würde das auch aufhören.
Ja.
Aber dort kommt wieder halt, dass so etwas muss von der Liga oder von der UEFA oder von der FIFA oder wem auch immer klar so durchgegeben werden, dass das nicht mehr drinnen liegt, und dann passiert das auch. Aber wenn halt der einzelne Schiedsrichter muss entscheiden, ja, das ist jetzt eine Handlung, die ich nicht gut finde, oder das ist eine Handlung, die Platz hat, dann wird es immer irgendwo die Diskussionen geben, ah ja, andere Schiedsrichter haben in dem Moment schon pfiffen oder haben nicht pfiffen und so. Und das ist eigentlich eh schon mal ein blödes Ding. Aber das ist wieder die Frage, was wollen wir? Wenn wir ein perfekt organisierter Sport auf dem Feld, außer da ist er uns ja eigentlich häufig schon viel zu fest organisiert, aber auf dem Feld, wenn wir dann eigentlich, dass er ja so noch ein bisschen auch Fehler drin hat und Diskussionspotenzial hat, sonst würden wir alles, ja, keine Ahnung, eben, sonst würden wir alles außen dran von Kameras überwachen und der in der Mitte würde einfach nur noch pfeifen, oder man hat einen Roboter, der pfeift, und dann kann man nachlesen, was es genau Sache ist. Aber es ist eigentlich, es ist so eine lustige Diskrepanz. Also wir regen uns auf, gleichzeitig wollen wir es aber ja eigentlich auch.
Mhm.
Ich verstehe nicht ganz, was genau gewünscht ist oder ob von allen Seiten das Gleiche gewünscht ist diesbezüglich.
Ja, das ist...
Oder ob wir einfach auch unsere wöchentliche Dosis Aufreger einfach brauchen und dazu darf der Schiedsrichter nicht zu perfekt sein.
Das gehört sicher dazu, oder? So ein bisschen, wir wissen nicht, was wir wollen wahrscheinlich. Eben, man kann es sicher nie allen recht machen. Ja. Ich glaube auch, das Ganze mit dem VAR, das muss sich jetzt noch einspielen, das ist noch nie eine alte Sache. Eben, ich gehe davon aus irgendwie, und ich hoffe irgendwie wirklich darauf, dass man vielleicht das auch mal wirklich so ein bisschen die Szene, wo sich der Schiedsrichter anschaut, vielleicht auch mal auf eine Videowand würde zeigen. Ich meine, mein Gott, mir wird sowieso immer unterschiedlicher Meinung sein. Und, vielleicht könnte man so die Leute noch ein bisschen mehr dazu einladen, um zu sehen, was da
überhaupt ist. Es ist nicht einmal nur beim VAR, Entschuldigung, wenn es dazwischen geht. Sondern ich finde es auch sonst, dass man in den meisten Stadien sagt, wir dürfen Schiedsrichterentscheidungen nicht nochmal auf dem Screen zeigen, weil wir haben Angst, dass nachher die Fans zu sauer werden auf den Schiedsrichter. Hey, der Schiedsrichter ist ein entscheidender Faktor in dem Spiel, und ohne den gibt es kein Spiel und ohne ihm seine Entscheidungen auch nicht. Und die Angst, finde ich, ist eher kontraproduktiv. Mit dem entfernt man die Leute noch mehr vom Schiedsrichterwesen. Er ist dann noch mehr irgendwo so eine, keine Ahnung, ominöse Person in Schwarz, wo du keine Ahnung hast, was in dem seinem Kopf abgeht. Also ich finde, bringt das wieder näher hin.
Eben, es funktioniert in den anderen Sportarten auch, die ihr auch schon erwähnt habt, oder? Also American Football zum Beispiel, wird ja jede Entscheidung wird gesagt, was gewesen ist, von welchem Spieler. Das müsste jetzt nicht sein, oder? Aber einfach so ein bisschen eben nahbarer, ja, vielleicht machen, ja.
Nur kurz, das Animationsprogramm vom Hotel fängt jetzt an. Können wir ein bisschen vorwärts machen?
Das klingt recht vernünftig.
Muss
auch
der eine vor allem machen und den Sangria holen.
Gut. Ich habe jetzt gedacht, aber da haben wir jetzt nicht heute unsere Beziehungs... also wir drei Beziehungs-
das Ding ist abgeschlossen. Ich gehe jetzt andere Beziehungen gehen.
Aber der Coach, den ich eingeladen habe für uns drei, für nach der Sendung, die nächsten drei Stunden, der steht da
hinter dir. Du hast den Coach eingeladen?
Ich habe einen Beziehungscoach eingeladen für uns drei. Wir haben es bitter nötig.
Gut, dann machen wir das.
Dann lassen wir doch den Fabio springen und wir machen den Schluss, weil wir sind doch jetzt auch schon in einer guten Länge.
Können wir auch noch rasch, ja. Können wir Beziehungsarbeit dafür führen, schon geil.
Mit einem Eimer Sangria.
Genau.
Beste Voraussetzungen.
Ja, schön.
Ja. Du, dann nächste Woche ist Nazi-Pause.
Mhm. Genau.
Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
Richtig.
Das tut unserer Beziehung vielleicht auch gut.
Kann nur helfen.
Und euch dann draussen gute zwei Wochen, Hauptschweiz. Und tschaußen.
Tschüss.
Adios.